Bluttest. Die Wissenschaft ist in der modernen Entwicklungsarbeit von unschätzbarem Wert. Doch zu Zeiten, in denen die Aufklärung von Verbrechen, vom Weltbild, gesellschaftlichen Konventionen und Mutmaßungen gekennzeichnet ist, haben es wissenschaftliche Pioniere mit ihren neu entwickelten Verfahren schwer. Doch der Erfolg gibt ihnen recht. Ein eben solches Verfahren, erstmalig in der Kriminalgeschichte angewandt, bringt einen Täter zu Fall, der 4 Kinder grausam ermordet hat. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah Victoria Schalo und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
Rügen ist die größte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands und liegt vor der Ostseeküste Vorpommerns. Sie ist bekannt für ihre Kurorte und atemberaubende Natur. Im Südosten der Insel, nicht weit vom Ostseebad Binz und dem Nationalpark Jasmund mit seinen majestätischen Kreidefelsen entfernt, liegt die Gemeinde Göhren mit ihren knapp 2000 Einwohnern. Am Anfang des 20. Jahrhunderts leben hier ungefähr halb so viele Menschen. An diesem Ort begeben wir uns nun in den Sommer des Jahres 1901. An diesem 1. Juli sind die Temperaturen mild und kratzen tagsüber an der 20-Grad-Marke. Wenn die Sonne untergeht und das Quecksilber sinkt, jagt der kühle Wind einem einen kleinen Schauer über den Rücken. Und heute ist es nicht nur der Wind, der für Schauer sorgt. Die Brüder Franz und Hermann sind 5 und 7 Jahre alt und sind zusammen zum Spielen und zum Brombeerpflücken ausgezogen. Ohne Begleitung eines Erwachsenen, aber was soll in so einem kleinen und beschaulichen Ort wie Göhren schon passieren? Die Stunden vergehen und von den Brüdern fehlt jede Spur. Auch als die Dämmerung einbricht und die Familie eigentlich längst zu Abend gegessen haben sollte, sind die Kinder noch immer nicht zu Hause. Die Eltern krank vor Sorge um ihre jungen, verständigen Freunde und Nachbarn, jeder, der etwas tun kann, hilft selbstverständlich. Die Rufe nach Franz und Hermann schallen durch den Ort und durch die Wälder, doch der Wind trägt sie mit sich ins Leere. Sie verhallen im Nichts. Die Suchtrupps, ausgerüstet mit Laternen und Fackeln, die den Wald erleuchten sollen, finden die Jungen auch nicht. Sie werden eine lange Nacht vor sich haben. Heißer Tee und Suppe werden für die Männer und Frauen, die sich an der Suche beteiligen, ausgegeben. Die Nacht zieht jedoch ergebnislos vorüber. Erst die aufgehende Sonne entreißt der Dunkelheit ihr Geheimnis und jeder, der bereits den grausigen Verdacht hegte, sieht sich bestätigt. Am frühen Morgen des 2. Juli werden die grässlich zugerichteten Leichen der 2 Jungen gefunden. Dem 5-jährigen Franz wurde brutal der Schädel zertrümmert und sein Hals bis zur Wirbelsäule durchtrennt. Sein Rumpf war mit einem brachialen Schnitt durch den gesamten Unterleib geöffnet worden, so dass seine Darmwindungen freilagen und teilweise heraushingen. Ebenso stellte man fest, dass dem Jungen das Herz genommen wurde. Auch dem 7 Jahre alten Hermann wurde der Schädel eingeschlagen und bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Sein Körper wurde in der Mitte durchtrennt, so dass man zunächst nur den Oberkörper fand, den Beckenabschnitt mit den Beinen allerdings erst später. Die lokale Stralsunder Zeitung nennt ihrerzeit die grausigen Details und fasst zusammen: Sie wurden ermordet und schrecklich verstümmelt aufgefunden. Die Leiche des kleineren Knaben war gänzlich zerstückelt. Insgesamt werden Organe und abgetrennte Gliedmaßen der Kinder in einem Umkreis von 500 Metern um ihren Fundort entdeckt. Ebenso wie ein braunrot verschmierter Stein. Wer um alles in der Welt könnte 2 spielenden Jungen nur so etwas Schreckliches und Unmenschliches angetan haben? Ein Tatverdächtiger ist jedenfalls schnell gefunden. Eine Obsthändlerin hatte beobachtet, wie ein Mann die beiden Jungen am Mordtag ansprach. Dieser wird als der im nahegelegenen Bar bewohnende Ludwig Tesno identifiziert. Der Mann, der noch nicht lange auf Rügen lebt, wird am 2. Juli am Ostseestrand von Binz verhaftet. Zunächst wird er, mangels Gefängniszelle, in das Gerätehaus der Binzer Feuerwehr eingesperrt, bevor er mittels Kutsche zum Bahnhof von Putbus verbracht werden und von dort aus mit der Eisenbahn nach Greifswald aufs Festland überführt werden soll. Die Greifswalder Zeitung vom 7. Juli 1901 beschreibt Ludwig Tesno wie folgt. Der Mann, eine Bestie in Menschengestalt, mittelgroß, schlank, dunkelblond, mit tiefliegenden Augen und einer Galgenphysiognomie. Eben dieser Mann, 29 Jahre alt, in Anzug, mit Weste, Hemd, Schlips und Hut gekleidet, sitzt den Ermittlern nun gegenüber. Der junge Tischlergeselle war gekleidet wie ein respektabler Bürger, doch bei genauerem Hinsehen entdeckten die Ermittler zahlreiche rotbraune Flecken an seiner Kleidung. Auf dem Anzug, der Hemdsbrust, dem Schlips und der Hutkrempe. Handelt es sich hierbei um die Rückstände von Blut? Oder, wie Ludwig Tesno standhaft behauptet, um Tischlerbeize, deren getrocknete Flecken mit bloßem Auge von Blut kaum zu unterscheiden sind? Die Ermittler stehen vor einem entscheidenden Problem. Zwar konnte man seit geraumer Zeit Giftmorde durch zum Beispiel Arsen nachweisen oder Mordfälle mit Waffen durch ballistische Untersuchungen lösen, doch das aus jeder modernen Krimiserie bekannte Luminol, eine Chemikalie, die mit dem Hämoglobin im Blut reagiert und es unter blauem Licht leuchten lässt, gibt es zu dieser Zeit noch nicht. So waren die Möglichkeiten der deutschen Ermittler 1901 noch begrenzt. Wer nicht mit frischem Blut an den Händen oder Kleidung ertappt wurde, konnte sich bei verdächtigen Flecken mit Verweis auf Farbe, Kaffee oder andere Flüssigkeiten herausreden, wie zum Beispiel Tischlerbeize. Was die Ermittler allerdings nicht ahnen: Ludwig Tesno hat 3 Jahre zuvor schon einmal mit Hilfe dieser Behauptung seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können. In der Nähe der niedersächsischen Stadt Osnabrück, knapp 120 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Hannover gelegen, werden am 9. September 1898 2 Schulmädchen brutal ermordet aufgefunden. Die Mädchen namens Elise Heidemann und Elise Langemeier waren auf dem Schulweg verschwunden. Ihre entkleideten, zerstückelten und ausgeweideten Körper wurden mittags in einem Wald nahe des Schulwegs gefunden. Die Polizei nahm einen sich in der Gegend aufhaltenden Tischlergesellen fest und konnte einen Knopf, den man am Tatort fand, seinem Anzug zuordnen. Da er die Tat hartnäckig bestritt und erklärte, die auffälligen Flecken an seiner Kleidung seien Holzbeize, wurde er letztlich aus Mangel an Beweisen aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber woher kommt der vermeintliche Kindermörder? Wer ist er und was treibt ihn zu solch bestialischen Taten, wie sie ihm vorgeworfen werden? Gesicherte Erkenntnisse über die Kindheit und die Jugend des Ludwig Tesno sind kaum bekannt. Wir wollen an dieser Stelle von Mutmaßungen und der Wiedergabe kriminalistischer Prosa absehen. Ludwig Tesno wird am 15. Februar 1872 in Stolzenhagen bei Stettin im damaligen zu Preußen gehörenden Pommern geboren. Er ist ein uneheliches Kind seiner Mutter Emma und einem Liebhaber. Bei der Geburt ist Ludwig sehr schwach und er wird mittels einer Nottaufe in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen, um sein Seelenheil zu retten. Die Verhältnisse sind zerrüttet. Ludwig wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, es ist schmutzig und es fehlt an vielem. Die Familie ist nichts, was den Begriff verdienen würde, und so wächst Ludwig ohne richtigen Vater auf. Auch dann nicht, als die Mutter einen neuen Mann heiratet, der Ludwig adoptiert und ihn so gesellschaftlich legitimiert. Der Alkohol lässt Mutter und Stiefvater zu böswilligen und gewalttätigen Zerrbildern von Eltern verkommen, die ihre Launen und ihre Gewalt an Ludwig auslassen. Dem Jungen widerfährt in seiner Kindheit und Jugend wohl kein weiteres Glück, das ihn zu einem vernünftigen, sesshaften und vor allem ungefährlichen Mitglied der Gesellschaft werden lässt. Im Erwachsenenalter arbeitet er als reisender Tischler, womit er sich selbst über Wasser zu halten vermag. Wann und aus welchem Grund Ludwig Tesno einen Pfad beschreitet, von dem es keine Wiederkehr gibt, weiß man nicht. Klar ist nur, dass an seinen Händen das Blut von 4 kleinen Kindern klebt. Nun, nach den Morden von 1898 und 1901, soll Ludwig Tesno zu Fall gebracht werden. Und zwar nicht nur durch Männer in Uniform und Anzug, sondern auch durch einen mit Laborkittel und Mikroskop. An der Universität der Stadt Greifswald forscht damals der Wissenschaftler Paul Uhlenhuth. Er entwickelt 5 Monate vor dem Mord an den Jungen auf Rügen den weltweit ersten Test, um menschliches Blut nicht nur von Tierblut zu unterscheiden, sondern überhaupt identifizieren zu können. Bei dem Experiment wird zunächst Kaninchen menschliches Blut injiziert. Sie bilden daraufhin Antikörper gegen menschliche Eiweiße. Wird das modifizierte Kaninchenblut nun abgenommen, zu einem Serum verarbeitet und mit verdünntem menschlichem Blut gemischt, kommt es zu deutlichen Verklumpungen. Bei Farbe oder anderen Blutarten gibt es diese Reaktion nicht. Der Rügener Doppelmord an den Brüdern Franz und Hermann ist der erste Mordfall, in dem Paul Uhlenhuths Erfindung angewendet wird. Uhlenhuth kümmert sich höchstpersönlich um die Untersuchung der ihm übergebenen Beweismittel. Sämtliche Kleidungsstücke des Verdächtigen sowie die mutmaßliche Mordwaffe. Uhlenhuths Gutachten ist eindeutig. Die Flecken an Tesnos Sachen sind keine Tischlerbeize, sondern menschliches Blut. Uhlenhuth findet zudem Schafsblutflecken. Wenige Tage vor dem Mord an den beiden Jungen soll Tesno auf einer Weide mehrere Schafe getötet und zerstückelt haben. Im Sommer 1902 findet vor dem Greifswalder Schwurgericht der Prozess gegen Ludwig Tesno statt. Dass er die Doppelmorde in Göhren und bei Osnabrück verübt hat, ist nun, dank der einwandfreien Arbeit des Wissenschaftlers Paul Uhlenhuth, zweifelsfrei belegt. Nun stellt sich allerdings die Frage, inwieweit der überführte Mörder schuldfähig ist. Die Zweifel an seiner Schuldfähigkeit sind durchaus real. 4 Psychiater, die Tesno unabhängig voneinander untersucht haben, sprechen ihm die Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit ab. So soll er sich nach dem Doppelmord an den Brüdern Franz und Hermann am Tatort irrational verhalten haben, indem er stundenlang durch den mit Leichenteilen und Blut übersäten Boden kriecht. Ein rational agierender Mörder, so die Annahme, hätte Spuren verwischt und sich möglichst schnell vom Tatort entfernt. In den Augen der psychiatrischen Experten ist Tesno geisteskrank und gehöre in eine gesicherte Nervenheilanstalt. Doch der Greifswalder Staatsanwalt interessiert sich herzlich wenig für das geistige und leibliche Wohl eines Kindermörders. In seinem Schlussplädoyer fordert er von den Geschworenen: Verurteilen Sie den Angeklagten einstimmig, damit diese Bestie in Menschengestalt aus der Gesellschaft verschwindet. Die Geschworenen ziehen sich darauf zur Beratung zurück, welche in einem einstimmigen Ergebnis endet. Ludwig Tesno wird für schuldig befunden und vom Richter zum Tode verurteilt, und das, obwohl die Todesstrafe bei eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten unzulässig ist. Die psychiatrische Fachwelt und die beteiligten Gutachter sind empört. Man fragt sich dann billigerweise, wozu der so kostspielige Luxus eines solchen Aufgebots an Sachverständigen, schreibt damals Adolf Knecht, Direktor der Uckermünder Heilanstalt. Er hat Ludwig Tesno dort über Monate beobachtet und untersucht. Ludwig Tesno wartet, während sich die Öffentlichkeit und die Fachwelten aus Psychiatrie und Jura über das Urteil uneins sind, auf seine Hinrichtung. Diese sollte im Oktober des Jahres 1903 vollstreckt werden. Angereist sind der Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler, den wir bereits in anderen Fällen erwähnt haben, sowie sein Gehilfe. Alles ist vorbereitet und der Delinquent Tesno wird am Vorabend über seine bevorstehende Hinrichtung informiert. Diese Aussage nimmt er nicht etwa gelassen, zynisch oder gar würdevoll hin. Nein. Ludwig Tesno wühlt die Aussicht auf seinen eigenen Tod offenbar so sehr auf, dass er zu schwitzen und zu zittern beginnt. Sein Herz rast, er bricht in Panik aus und hyperventiliert. Ludwig Tesno erleidet einen epileptischen Anfall und wird infolgedessen bewusstlos. Er wird daraufhin in die Greifswalder Nervenklinik eingeliefert und seine Hinrichtung wird verschoben. Nach damaligem Recht war an Schwangeren und Geisteskranken ein Todesurteil nicht zu vollstrecken. Tesnos Anwalt erreicht derweil sogar eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Berufungsprozess, der im Dezember 1906 vor dem Greifswalder Schwurgericht stattfinden soll, wird sorgfältig vorbereitet. Neue Gutachten über die Schuldfähigkeit Ludwig Tesnos werden vorgelegt und die Verteidigungsstrategie soll eine dauerhafte Einweisung in eine Nervenheilanstalt erwirken. Aus ganz Deutschland reisen Pressevertreter an und berichten ausführlich über die Uhlenhuthsche Methode und den Kampf zwischen Staatsanwalt und psychiatrischen Gutachtern. Doch der zweite Prozess endet wie der erste. Todesstrafe für Ludwig Tesno. Die Berliner Zeitung Der Tag kommentiert das Urteil rechtfertigend: Wer Tesno-Taten verübt, ist ein Grauen auf der Erde und muss ausgerottet werden. Es macht nichts aus, ob das Hirn der Bestie gesund oder krank ist. Zur Hinrichtung von Ludwig Tesno kommt es entgegen vieler Quellen, die behaupten, er sei 1904 nach dem ersten Revisionsprozess vor dem Leipziger Reichsgericht auf dem Hof des Greifswalder Gefängnisses enthauptet worden, jedoch nicht. Einer der Strafverteidiger behauptete seinerzeit, die Strafe sei aufgrund des psychischen Zustandes des Angeklagten in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt worden. Dafür fanden sich jedoch keine Belege. Erst im Jahre 2014 fand der leitende Oberarzt des Hanseklinikums Stralsund, der zum Tesno-Fall forschende Jan Armbruster, Beweise für die Aussagen des einstigen Advokaten. Aber was ist nun wirklich mit dem Kindermörder Ludwig Tesno passiert? Nach langem Hin und Her wird Ludwig Tesno ab 1913 in einem besonders gesicherten Bereich der Provinzialheilanstalt Stralsund weggeschlossen. Die Öffentlichkeit bekommt davon nichts mehr mit. Der Erste Weltkrieg fegt über Europa hinweg, das Kaiserreich zerbricht und in einer ebenso neuen wie schwachen Republik zerfleischen sich deren Feinde von links und rechts auf der Straße gegenseitig. Die Republik zerfällt und in Deutschland erlischt das Licht der Freiheit, als die Nationalsozialisten sich die Macht erschleichen. Ludwig Tesno dürfte von diesen Kapiteln der deutschen Geschichte nicht sonderlich viel Notiz genommen haben. Im Rahmen der Euthanasieverbrechen der Nazis, bei denen während des Zweiten Weltkrieges über 200.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen systematisch ermordet werden sollten, wird auch die Provinzialheilanstalt Stralsund im November 1939 geräumt. In mehreren Transporten werden die Patienten, unter denen sich auch Ludwig Tesno befindet, in ein Lager Richtung Neustadt, heute Weherowo im damaligen Westpreußen gebracht. Da er als ungeheilt eingestuft wird, stellt er in der nationalsozialistischen Weltanschauung unwertes Leben dar, welches schnellstmöglich ausgemerzt gehört. Bei Piasnitz, dem heutigen Piasnica, das sich ungefähr 20 Minuten nördlich von Weherowo befindet, werden die Gefangenen bereits von einem Kommando der SS erwartet. Zwei Männer führen die Opfer einzeln vom LKW an den Rand einer ausgehobenen Grube. Am Grubenrand schießt ein dritter SS-Mann den Kranken mit der Pistole ins Genick, sodass dieser in die Grube fällt. Auch Ludwig Tesno fällt im November 1939 dieser Praxis zum Opfer. Die Toten werden von polnischen Gefangenen verscharrt, welche kurz darauf ebenfalls liquidiert werden. Das Verfahren von Paul Uhlenhuth etabliert sich rasch. Bereits ein gutes Jahr nach dem ersten Prozess gegen Tesno wird es am 8. September 1903 als gerichtsfestes Beweisverfahren offiziell in Preußen eingeführt. Wenig später nutzen es auch weltweit viele Kriminalisten, bis es durch Verfahren, die auf der molekulargenetischen DNA-Analytik beruhen, ersetzt wird. Tatsächlich ist das Wirken von Paul Uhlenhuth seinerzeit revolutionär, aber auch kritisch zu betrachten. Tatsächlich hat Uhlenhuth bei der Entfernung jüdischer Wissenschaftler an der Universität Freiburg eine unrühmliche Rolle gespielt und plante zudem Immunisierungsversuche an farbigen Kriegsgefangenen. Auf dem Gelände des Hanseklinikums Stralsund erinnert heute ein Denkmal an die von den Nazis ermordeten Patienten. Jene Patienten, zu denen auch der Mörder Ludwig Tesno gehörte.
Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Viktoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.